Weingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 20. August. Die letzten 65 gemeinsamen Jahre waren großartig, vor allem für uns Deutsche. Denn die Ungarn taten uns doch tatsächlich den Gefallen, das Fußball-WM-Finale von, na, Sie wissen schon, 1954 zu vergeigen. Wir waren wieder wer, und zwar Fußball-Weltmeister.
Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Deutschland ist Weltmeister!
Keine zwei Jahre später erlebte das kleine Land südöstlich von Österreich gelegen bereits den nächsten Schicksalsschlag. Die Freiheitsliebe der Ungarn wurde von dem regierenden kommunistischen Regime nicht nur nicht erwidert, sondern niedergeschlagen.
Hier spricht Imre Nagy, Ministerpräsident des Ungarischen Volksrepublik. Heute Morgen haben die sowjetischen Truppen den ungarischen Hauptstadt angegriffen. Unsere Truppen stehen im Kampfe.
This is battered Budapest under the brutal Russian boot. Soviet tanks roam the streets.
Es setzte eine große Flüchtlingswelle ein, aber Deutschland reichte den Flüchtlingen die Hand. Die Solidarität hierzulande war groß. Die jungen Studenten aus Budapest, die oft schnell noch ihre Waffe wegwerfen mussten, kamen über die österreichische Grenze nach Deutschland. Sie flüchteten, aber sie wurden nicht als Migranten oder als Flüchtlinge bezeichnet, sondern als antikommunistische Freiheitskämpfer begrüßt. Und die Ungarn des Jahres 1989 revanchierten sich. Vor genau 30 Jahren fand das Picknick in Ungarn statt. Fast 700 DDR-Bürger, offiziell Urlauber der DDR in der Ungarischen Republik, nutzten ein kleines Zeitfenster und einen symbolisch durchtrennten Grenzzaun zwischen Österreich und Ungarn zu ihrer Flucht.
Ich hatte meine dreijährige Tochter auf den Schultern und ich habe dabei bei diesem nach vorn gehen das Gleichgewicht verloren und bin gestürzt. Ich bin halt in die Freiheit gefallen.
Und 26 Jahre später, als die Flüchtlinge der Balkanroute sich dann in Ungarn auf den Füßen standen, war es Deutschland, das sich revanchierte. Man hatte uns gerufen und Angela Merkel hatte diesen Ruf erhört. Gestern nun wurde dem ersten großen Riss im eisernen Vorhang, also dem von vor 30 Jahren, gedacht. Gemeinsam mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und mit Angela Merkel.
Wir können dieses Ereignis gar nicht hoch genug würdigen. Es wurde Weltgeschichte geschrieben, denn es war ein wesentlicher Baustein zum Fall der Berliner Mauer. Und deshalb möchte ich mich bei der ungarischen Bevölkerung noch einmal ganz herzlich bedanken für den Mut, der damals aufgebracht wurde. Und Deutschland wird dies Ungarn nicht vergessen.
Der jüngste dieser beglückenden Momente unserer 65-jährigen deutsch-ungarischen Nachkriegsgeschichte blieb gestern natürlich unerwähnt, zumindest bei laufender Kamera. Aber Merkel weiß, was sie an Orban hat. Ohne ihn und seine Vertreter im Europäischen Parlament hätte es diesen wahrscheinlich letzten großen Triumph der Angela Merkel nicht gegeben.
Es lebe Europa! Vive l'Europe! Long live Europe! Thank you!
Unsere Themen heute. Die SPD taumelt der 10%-Marke entgegen. Sie muss also gerettet werden. Und einer, der sich diese Rettung zutraut, ist er.
Ich werbe für das, wofür Gesine Schwan und ich stehen. Das ist ein Programm für eine linke Volkspartei, die im Übrigen das Selbstbewusstsein wiedererwirbt.
Ralf Stegner gleich hier im Gespräch, der stellvertretende SPD-Vorsitzende und Kandidat für den Vorsitz. Wir reden über Donald Trump, der einen kuriosen Einkauf tätigen will. Und wir wundern uns über eine Statistik, die der Großen Koalition Siege und Erfolge bescheinigt, die es noch nicht mal auf dem Papier gibt. Ralf Stegner will hoch hinaus, der Mann aus Schleswig-Holstein, der sich dort schon als Innenminister und auch als Finanzminister hat beweisen müssen, greift nun nach der, ich würde sagen, wichtigsten Trophäe seiner Partei, dem Chefzimmer im Willy-Brandt-Haus. Dort will er einziehen, und zwar zusammen mit Gesine Schwan, der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin der SPD. Neulich traf ich sie, jetzt spreche ich mit ihm, ganz demütig. Übrigens nicht im Chefzimmer, sondern ganz unten im Foyer der SPD-Parteizentrale. Vor mir steht still und groß und stumm jener Mann, dessen Nachfolge Ralf Stegner anstrebt. Und während ich ihn, also den stummen Mann, so anschaue, habe ich das Gefühl, er spricht zu uns.
Mauern in den Köpfen stehen manchmal länger als die, die aus Betonklötzen errichtet sind. Möge das Gefühl, auf der falschen Seite der Geschichte gestanden zu haben, möge es aufgehoben sein, in dem Gefühl, dass niemand zu spät kommt, wenn sich das Leben weitet.
Hilfe, der Mann lebt und vielleicht ja auch in Ralf Stegner. Schönen guten Morgen, Ralf Stegner.
Grüße, Herr Steingart.
Wir sprechen über Ihre Bewerbung um den Vorsitz der SPD zusammen mit Gesine Schwan. Und meine erste Frage wäre die: Was war eigentlich zuerst da? Ihr Bewerberwille oder Gesine Schwan?
Schon der Bewerberwille. Der war aber bei uns beiden vorhanden. Und der hat einfach was damit zu tun. 240.000 Mitglieder der SPD und 13% in Umfragen. Das passt nicht zusammen. Wir sind die größte deutsche Volkspartei. Dümpeln rum bei schlechten Werten. Eine Partei, die verunsichert ist, deprimiert, kein Selbstbewusstsein hat. Die haben ein gutes Programm in vielen Punkten. Überzeugen die Menschen im Augenblick nicht. Das muss man ändern. Dazu braucht es Kampfgeist. Und im Übrigen das, was ja manchen aus der Führung abgesprochen wird, nämlich Mut.
Aber wie sind Sie zusammengekommen? Das ist doch die spannende Frage, denn Frau Schwan ist eine Mitbegründerin des Seeheimer Kreises, apostrophiert als rechten Seeheimer Kreise. Sie sind ein bekennender SPD-Linker. Wo sind Sie sich denn begegnet?
Also erstens ist Frau Schwan inzwischen links, das sagt sie von sich selbst. Und wir haben offen miteinander zu tun gehabt. Sie ist, glaube ich, eine der klügsten Frauen in der Sozialdemokratie, die wir haben, die übrigens auch Brücken baut, die Akzeptanz nicht nur auf einem Parteiflügel hat, sondern in der gesamten Partei, die übrigens auch eine Menge Power noch hat. Und wir hatten ganz am Anfang des Verfahrens mal miteinander gesprochen und hatten festgestellt, dass wir inhaltlich ja doch sehr nah beieinander sind.
Das müssen wir wieder hinkriegen, dass die Politik der Sozialdemokratie stimmig sein muss und mit diesen Werten übereinstimmen muss. Es ist nicht so, dass wir einfach nur kurzfristige Wahlprogramme wie ein Bauchladen anbieten können und sagen, also für die Gruppe bieten wir das und da bieten wir noch ein bisschen Kindergärten, die frei sind, die anderen die Rundrente und so weiter. Da merken doch alle ja, die wollen uns ja nur ködern.
Dass wir dann trotzdem unterschiedliche Gespräche geführt haben, das ist ja auch eine neue Geschichte mit dem Tandem. Ich muss sagen, meine Partnerfindung habe ich privat vor über 30 Jahren abgeschlossen, darüber bin ich auch froh. Und politische Partnerfindung, das kannte man noch nicht so richtig, da musste man sich erstmal auf einen neuen Weg einlassen. Ich glaube, da ist was Gutes bei rausgekommen.
Wie taxieren Sie Ihre Chancen? Jetzt nachdem ist ja wieder was passiert, sozusagen es gibt einen neuen Bewerber. Wir sitzen hier beide miteinander im Willy-Brandt-Haus. Hier möchte auch einer der Stellvertreter jetzt gerne der Chef vom Ganzen werden, Olaf Scholz. Wie taxieren Sie Ihre Chancen gegenüber seinen?
Also insgesamt glaube ich, dass es ein Vorteil ist, dass Gesine Schwan und ich eher unterschätzt werden. Das hat unterschiedliche Gründe, glaube ich. Bin längere Zeit Teil der Führung, aber gehöre nicht wirklich zum Establishment, bin immer eher ein Außenseiter gewesen, weil ich auch klare Positionen vertrete. Das Radikalste ist ja einzufordern, das ist das, was die Partei beschlossen hat, dass sie das auch tut. Mhm. Und insofern mag ich über andere Bewerber gar nicht reden, aber interessant ist natürlich, im Augenblick geht es ja um die Partei. Nicht um die Fraktion, nicht um die Regierung, sondern um die Partei. Die Partei muss jetzt mit aller Kraft geführt werden, um wieder rauszukommen aus diesem Tal. Dem muss man sich stellen, ohne Nebengedanken, ohne Karrierewünsche, auch ohne die Sorge, man könnte dabei auch verlieren.
Aber es gibt ja schon gleich auch bei Ihnen einen Anspruch, nämlich den, dass die Große Koalition auf gar keinen Fall das Mittel der nächsten Wahl wäre.
Der Punkt ist der, ich halte eine Definition über Koalitionen oder andere Parteien für wenig selbstbewusst. Koalitionen sind Zweckbündnisse auf Zeit. Und insofern muss ich ehrlich sagen, finde ich die Hauptbeschäftigung damit falsch. Weder die Position, wir gehen jetzt auf jeden Fall raus, noch die Position, wir machen auf jeden Fall weiter, halte ich für richtig. Sondern es geht jetzt, meine ich, darum, die Mitglieder hatten entschieden, wir sollen das nochmal machen. Haben sie uns deswegen getan, weil wir einen Fehler gemacht haben, den man selten macht. Wir haben den Gegner überschätzt. Wir dachten, die FDP kriegt das hin, hat sie nicht. Also waren wir dran. Unsere Mitglieder haben ja, aber abgestimmt, wie ich auch. Und jetzt muss man gucken, gibt es in wesentlichen Zukunftsfragen, die wichtig für uns sind, eine Grundrente, die auch was taugt. Der Klimaschutz in einer Form, dass unsere Industriegesellschaft erhalten bleibt und die Arbeitnehmer nicht die Zeche dafür bezahlen. Abrüstungsinitiativen, mehr Verteilungsgerechtigkeit. Kriegen wir in den großen Fragen was hin mit der Union? Ja. dann kann man das weitermachen. Und dann kann man dafür selbstbewusst werben.
Aber Sie haben doch so viel hingekriegt, Herr Schneider.
Ja,
manche sagen, Sie haben eigentlich alles durchgesetzt.
Ja, ich bin damit auch nicht unzufrieden. Unsere Minister machen eine gute Arbeit. Aber es geht ja nicht jetzt um die Vergangenheit, sondern es geht um die Zukunft. Lohnt sich das? Dann kann man das machen. Und wenn nicht, kann man selbstbewusst in den Wahlkampf gehen. Wenn wir jetzt sagen, wenn wir gehen raus einfach so, weil wir uns schlecht fühlen, dann sagen die Leute, was interessiert uns, wie die SPD sich fühlt? Wir wollen wissen, wie es mit Deutschland weitergeht. Ne? Und die Behauptung, man erhole sich in der Opposition, davon habe ich noch nie was gehalten. Wir sind in Bayern seit Jahrzehnten in der Opposition. Das kann nicht unser Ziel sein. Wir wollen Politik gestalten. Aber weder regieren um jeden Preis, noch einfach
raus. Aber wo ist dann der Unterschied zwischen Ihnen und Scholz? Denn das würde er ja wahrscheinlich auch so unterstützen, zu sagen, wir machen ein solches Bündnis abhängig davon, ob wir unsere Interessen durchsetzen. Er will auf jeden Fall auch jetzt nicht schnell raus, Sie auch nicht. Also wo genau ist der Unterschied?
Ich glaube, der Unterschied liegt schon darin, dass ich glaube, dass man mutige Ansprüche für den Rest der Legislaturperiode formulieren muss. Die schwarze Null, die bringt es nicht. Und selbst konservative Wirtschaftsforscher sagen jetzt, ihr müsst Investitionsprogramme machen, wenn die Wirtschaft abschmiert. Da sind wir, glaube ich, unterschiedlicher Auffassung an ein paar anderen Stellen auch. Ich finde zum Beispiel, wir müssen in der internationalen Politik deutlich stärker sagen, mit uns gibt es keine Waffenexporte mehr in Kriegsgebiete und Diktaturen und solche Fragen, wo man klarer mit gutem Beispiel vorangehen muss, auch in Europa. Und ich glaube, bei der Steuerpolitik oder bei anderen Fragen gibt es schon Nuancen. In den Temperamenten sind wir uns nicht sehr nah, aber wir sind beide Leute, die das machen wollen, weil sie was Gutes für die SPD wollen. Deswegen hören Sie von mir auch keine Kritik über meine Mitbewerber, sondern ich werbe für das, wofür Gesine Schwan und ich stehen. Das ist ein Programm für eine linke Volkspartei, die im Übrigen das Selbstbewusstsein wiedererwirbt, die sich einer klaren Sprache bedient. Wir überlassen die klare Sprache den Rechtspopulisten. Wir sollen denen gern die einfachen Inhalte überlassen, aber nicht die klare Sprache.
Das ist kein Merkmal der SPD allein. Insgesamt das politische Establishment hat sich eine Phrasenhaftigkeit angewöhnt, die sozusagen außerhalb der Parteizentrale nicht verstanden und nicht gemocht wird.
Das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich drücke mich klar aus. Ich finde übrigens auch, dass es vernünftig ist, seine Meinung nicht alle 5 Tage zu ändern, egal wie der Wind weht, sondern auch mal bei Dingen zu bleiben. Mhm. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich zu kümmern um diese Mitgliederpartei SPD. Wir sind eine Partei mit Durchschnittsalter 60, da muss man kapieren, dass wir auf die Älteren angewiesen sind und trotzdem müssen wir einen anderen Weg finden, an junge Menschen ranzukommen. Jugendkultur, nehmen Sie das Rezo-Video, darauf haben die Parteien überhaupt nicht reagiert und nicht vernünftig.
Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinungen Politik machen, wie sie sich augenscheinlich an verschiedenen Kriegsverbrechen beteiligen, wie sie Propaganda und Unwahrheiten gegen die junge Generation einsetzen.
Wenn wir junge Leute wieder gewinnen wollen, müssen wir da was machen und müssen mehr tun. Wir brauchen eine Gemeinwohlpartei. Wir müssen diejenigen sein, die beim Kampf gegen die rechten Demokratiefeinde in der ersten Reihe stehen. Wir müssen diejenigen sein, die, wo wieder Abrüstungsinitiativen aus Deutschland kommen, in einer Phase der Trumps und Putins und Erdogans und wie die Leute alle heißen. Wir müssen diejenigen sein, die zeigen, dass der ökologische Umbau funktioniert und zwar vernünftig funktioniert mit einer Industriegesellschaft. Nicht als Neinsager, sondern gestalten. Für mich ist Digitalisierung nicht irgendwie eine technische Frage, sondern das ist eine Frage, dass wir zeigen, wie wir unser Leben besser machen, wie Stadt und Land zusammenkommt. Vielleicht kommen wir eben aus mit 30 Stunden Arbeitswoche, weil viele wahnsinnig viel Arbeit und wenig Zeit und andere wahnsinnig viel Zeit und wenig Arbeit haben und das familienfreundlicher geht. Solche Dinge, positiv das Nutzen, was da ist. Die SPD war immer gut, wenn sie nach vorne gedacht hat, mit den Werten, die sie hat, aber nicht rückwärts gewandt, sondern nach vorne, optimistisch.
Wenn man sich ganz kühl die Wählerwanderung anschaut der letzten Jahre, NRW zum Beispiel, gerade in den Stammrevieren, dann sieht man, dass die keineswegs zur FDP oder zur Union gegangen sind, sondern doch sehr, sehr viele ihrer Stammwähler, und zwar die Mehrheit war es bei der Kraftwahl in NRW, zur AfD. Das Flüchtlingsthema müsste doch, wenn sie einen Wiederaufstieg der SPD im Schilde führen, einen anderen Stellenwert wahrscheinlich gewinnen als Digitalisierung und Klima allein.
Ja, die Partei Willy Brandt darf niemals sich gemein machen mit einer inhumanitären Politik.
Sozialdemokratische Tradition. Jetzt muss Solidarität großgeschrieben werden. Und das heißt, tätige Verantwortung der Stärkeren gegenüber den Schwächeren.
Willy Brandt war selber Flüchtling und hat in Norwegen Aufnahme gefunden. Und dass das klappt, sieht man übrigens bei Malu Dreyer. Die hat ihre Wahl gewonnen, gegen viele Ratschläge, auch aus der eigenen Parteispitze, bei dem zu bleiben. Aber man braucht gegen die rechten Populisten eine Doppelstrategie. Erstens müssen wir uns um die Sorgen der Menschen wirklich kümmern. Und die Sorgen heißen nicht Islamisierung von Gelsenkirchen, sondern die Sorgen heißen, kann ich meine Miete bezahlen, reicht die Rente, was mit der Pflege meiner Eltern, was mit der Ausbildung der Kinder, was mit meinem Arbeitsplatz der Zukunft, wie geht das mit dem Planeten weiter, solche Themen. Da muss ich am Ball sein, muss praxistauglich.
Sie meinen, die Islamisierung von Gelsenkirchen ist kein Thema?
Es ist schon ein Thema.
Ist das nicht, ein Thema, das zu den anderen Themen hinzugekommen ist?
Es gewinnt dann hinzu, wenn man diese Altersprobleme nicht praxistauglich löst. Das ist das eine. Und das zweite ist, man muss den rechten Demokratiefeinden entgegentreten, und zwar in aller Entschlossenheit. Nicht wie andere Parteien, man übernimmt deren Inhalt im Kampf gegen die, wie die CSU das macht, oder Teile der Union in neuen Bundesländern, sondern indem man ihnen konsequent entgegentritt. Ich gehöre zu denen, die das tun. Das hat auch seinen Preis. Ich glaube, dass es ein sehr identitätsstiftendes Thema für die Sozialdemokratie ist. Die weiß besser als jede andere Partei in Deutschland, wo das hinführt.
Ja, das glaube ich sofort. Das Identitätsstiften für die Funktionärs-SPD auf jeden Fall.
Reden Sie nicht von Funktionären, sondern das sind Menschen, die sich für
die kleinen
das
Gemeinwohl Leute engagieren. Fühlen sich die kleinen Leute, die ja in der Lohnkonkurrenz beispielsweise sind, auch in der Mietkonkurrenz mit Zuwanderern, fühlen sich die nicht von Ihnen alleingelassen?
Mietkonkurrenz ist ein gutes Beispiel. Wenn wir nichts tun für bezahlbares Wohnen, dann wäre das ja berechtigt. Deswegen habe ich gesagt, die Praxisfragen müssen gelöst werden. Da müssen wir viel härter sein. Das Spekulieren mit Wohneigentum muss unterbunden werden. Das gefällt natürlich nicht jedem, Liberalen und Konservativen schon gar nicht, aber dafür sind wir auch nicht da, denen zu gefallen. Die CDU gibt es schon. Wir brauchen keine zweite in Nett, sondern wir sind die Volkspartei Mitte-Links, und da muss man ein bisschen entschiedener, klarer, deutlicher formulieren. Aber ich gebe Ihnen recht, es ist ein schwieriger Umstand. Die Leute, die AfD wählen, sind ja keine Nazis, sondern das sind ganz viele Leute, die sagen, was ist eigentlich mit mir? Kümmert euch auch um mich?
Jedenfalls nicht alle. Ein paar werden es schon sein,
aber ich mache einen großen Unterschied zwischen denen, die diese Partei vertreten. Da gibt's null Normalisierung. Das sind, der Höcke ist ein Nazi.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.
Viele andere sind nah dran, und das bringt Unglück. Und den Menschen klarzumachen, ihr bestraft nicht die da oben, wenn ihr die wählt, sondern ihr gefährdet Wohlstand, Frieden und all das und Demokratie, all das, wovon wir gut hatten. Und unser Job ist es, dafür zu sorgen, dass unsere Kinder und Enkel auch noch in Wohlstand und Frieden leben können. Der Nationalismus bringt Kriegsgefahren, und er bringt Gefahren für die Demokratie. Da sehen wir überall. Und es kommt näher. Wir sehen das bei Trump, wir sehen es in Österreich, in Ungarn, in Italien, überall. Es kommt immer näher. Und da muss die Sozialdemokratie ganz vorne in der ersten Reihe stehen und mitkämpfen.
Ist das Wort Populist, Herr Stegner, für einen wie Sie eigentlich ein Schimpfwort oder eine Berufsbezeichnung?
Also volkstümlich zu sein, finde ich, dass man redet, dass die Menschen einen verstehen, ist wichtig. Populisten sind Leute, die Ressentiments benutzen, das tue ich nicht, generell nicht. Würde des Menschen so unantastbar gilt für alles, aber der harte Wettbewerb mit der Konkurrenz, wenn wir lernen würden, stärker zu streiten zwischen den Konservativen und den Sozialdemokraten zum Beispiel und auch anderen, dann würden die Rechtspopulisten nicht so viel Einfluss gewinnen. Heute gibt's diese schicken PR-Geschichten in allen möglichen Parteien. Heute ist das der Guttenberg, morgen ist das Lindner, übermorgen ist das Habeck. Die können alle fast übers Wasser gehen, super PR. Aber die Substanz muss am Ende sein, dass die demokratischen Parteien über den richtigen Weg streiten miteinander. Und wenn sie das tun, dann gibt es auch Wahlmöglichkeiten zwischen demokratischen Parteien. Da muss man nicht die wählen, die behaupten, die da oben seien alle gleich. Erstens sind wir nicht da oben, zweitens sind wir nicht alle gleich. Und ein paar kantigere, schrägere Typen tun unserer Politik gar nicht so schlecht.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch mit der etwas schrägeren Type Ralf Stegner.
Sehr gerne.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Und damit geht's zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski, die an der Wall Street für uns bereitsteht, um uns zu informieren. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Die Handelskonflikte, die Trump angezettelt hat, Sophie, sorgen ja immer wieder für Unruhe am Aktienmarkt. Wir haben in den vergangenen Tagen oft darüber gesprochen. Doch die Investoren tragen ja nicht gerne Trauer, und deshalb, sobald es etwas Positives zu berichten gibt, dreht sich die Stimmung. Was ist da jetzt wieder los?
Ja, der Markt hat darauf reagiert, dass Trump sich auf Twitter positiv geäußert hat, dass die Handelsgespräche zwischen China und den USA gut laufen. Die US-Regierung hat außerdem die Schonfrist für das chinesische Unternehmen Huawei verlängert. Also US-amerikanische Unternehmen dürfen in Ausnahmefällen 90 Tage länger mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. Und all das hat eben geholfen, vor allem den Aktien von Banken und von Tech-Firmen. Allerdings ist natürlich auch der Dollar geklettert.
Vorstandsmitglieder einiger großer Technologiefirmen hatten gestern eine Anhörung vor dem amerikanischen Kongress. Es ging um die Idee einer Digitalsteuer. Sophie, erklär uns doch bitte, was genau ist das und wann kommt diese Steuer eigentlich?
Zu deiner ersten Frage, Gabor. Eine Steuer ist das, die Frankreich plant, nämlich 3% auf den Umsatz globaler Tech-Unternehmen, also auf den Umsatzteil, der in Frankreich gemacht wurde. Und das betrifft jetzt etwa 30 Unternehmen. Es betrifft die, die einen weltweiten Umsatz haben von mindestens 750 Millionen Euro und einen digitalen Umsatz von mindestens 25 Millionen Euro. Und sie würde rückwirkend gelten für Umsätze, die seit dem 01.01.2019 gemacht wurden. Und dann, wie gesagt, eben auch erst einmal nur in Frankreich. Es geht, denke ich, auch um ein Signal an Washington. Denn natürlich ist ein Großteil dieser Tech-Unternehmen ansässig in den USA. Und da gab es gestern logischerweise Gegenwind in dieser Anhörung. Und da haben Amazon, Facebook und Google geklagt, es würde ihnen sehr schaden, diese Steuer. Und die USA sind auf ihrer Seite und werden diese Steuer jetzt eben untersuchen. Und eventuell will Trump im Gegenzug eine 100%ige Steuer erheben auf Wein aus Frankreich.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass sich alle so über Donald Trumps Idee aufregen, den Dänen das Inselchen Grönland abzukaufen.
Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. We're very good allies with Denmark. We protect Denmark like we protect large portions of the world. So the concept came up, and I said, certainly, I'd be strategically, it's interesting, and we'd be interested, but we'll talk to them a little bit. It's not number one on the burner, I can tell you that.
Die Idee ist nicht neu. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Administration von Präsident Truman Dänemark ebenfalls ein Angebot gemacht. 100 Millionen US-Dollar wollte man für Grönland zahlen. Damals wie heute hat Dänemark abgelehnt. Auch die Grönländer selbst finden die Idee einfach nur verrückt.
This is news to us. I think you should talk to Denmark. They could not be happy.
Trump is maybe crazy. I think so.
Dabei knüpft Trump durchaus an erfolgreiche Vorgänge an. Beispiel der Kauf des Territoriums von Louisiana. 1803 war das. Damals beanspruchte Frankreich das Gebiet. Aber US-Präsident Jefferson hat 15 Millionen auf den Tisch gelegt und Napoleon brauchte das Geld zum Ausbau seiner Armee. Louisiana wurde amerikanisch und ein paar Jahre später ist den Spaniern Florida abgekauft worden, was doch für die urlaubssüchtigen Amerikaner eine gute Idee war. Der spätere US-Präsident Adams hat die Schulden der spanischen Krone von rund 5 Millionen Dollar erlassen und bekam dafür diese schöne Halbinsel. Und 1867 ist für etwas über 7 Millionen Dollar die bis dahin russische Kolonie Alaska an die USA gegangen. Was für ein Schnäppchen. Grönland wäre also die Krönung für Trump. Die weltgrößte Insel ist immerhin reich an Rohstoffen, Erdöl, Eisen, Kohle, Uran und seltene Erden. Und außerdem macht Grönland wenig Ärger. Apropos Ärger, vielleicht sollten wir die Trump-Idee gar nicht schlecht finden, sondern von ihm lernen, dass wir auch etwas dazu kaufen, Mallorca zum Beispiel. Und da diese kleine, schöne und auch so harmlose Insel sicherlich sehr teuer ist, könnten wir sie ja vielleicht auch einfach tauschen, zum Beispiel gegen die Sachsen, falls die am 1. September wieder Ärger machen und nicht richtig wählen.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Große Koalition offenbar nicht so schlecht performt, wie wir alle glauben. Mit Blick auf die Halbzeitbilanz der Großen Koalition hat die Bertelsmann Stiftung zusammen mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung alle 296 Versprechen aus dem Koalitionsvertrag überprüft. Und das Ergebnis? Na Donnerwetter, 60% dieser Versprechungen sind ganz oder fast erfüllt oder zumindest auf dem klar gezeichneten Weg der Erfüllung. Der Jubel ist groß, vor allem bei den Propagandisten der Regierung, in den Ministerien und im Bundespresseamt. Doch was in diesem Freudentaumel untergeht, ist das Folgende. Die einzelnen Versprechen wurden gar nicht gewichtet. Ja, der Antisemitismusbeauftragte wurde endlich eingesetzt, prima. Nein, die Abschaffung des Solidaritätszuschlages muss bis zum Jahr 2021 warten. Ja, aber wer denkt sich denn solche Untersuchungen aus? Ich weiß es, der Studienleiter heißt mit Sicherheit Till Eulenspiegel. Ich wünsche Ihnen einen humorvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.